DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Elite im Schnee, Auftakt des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Auf gutem Weg zum Stand der Handelsgespräche zwischen den USA und China und umstrittene Oxfam-Studie. Werden die Armen der Welt wirklich immer ärmer? Das sind jetzt unsere Themen hier im Wirtschaftspodcast. Alle Jahre wieder trifft sich die globale Elite aus Wirtschaft und Politik in den Schweizer Bergen zum Weltwirtschaftsforum. Und seit diesem Montag diskutieren sie die vielleicht drängendste Frage unserer Zeit. Wie geht es weiter mit der globalen Wirtschaft im Zeitalter von Handelskonflikten und zunehmendem Nationalismus? Andreas Becker berichtet.
Das globale Wirtschaftswachstum verliert an Kraft, Handelskonflikte nehmen zu, Umweltprobleme und Klimawandel sind ungelöst und gleichzeitig kündigen sich große Umwälzungen durch die Digitalisierung an. Eine gefährliche Mischung, warnte das Weltwirtschaftsforum schon in seinem globalen Risikobericht in der vergangenen Woche. Auch Borge Brende, früherer norwegischer Außenminister und jetzt Präsident des Forums, ruft deshalb zu stärkerer Zusammenarbeit auf.
Independently, it would be a daunting challenge.
Jedes einzelne dieser Themen ist eine große Herausforderung. Zusammengenommen sind sie eine gewaltige Aufgabe, die nur durch Zusammenarbeit bewältigt werden kann.
Allerdings fehlt zunehmend der Wille zur Zusammenarbeit. US-Präsident Donald Trump ist ein erklärter Gegner multilateraler Abkommen. Brasiliens neuer Präsident schlägt in die gleiche Kerbe. In Europa dreht sich alles um den Brexit. In Italien regieren Populisten, in Frankreich demonstrieren die Gelbwesten. Der Nahe Osten bleibt ein Pulverfass und China lässt gegenüber Taiwan die Muskeln spielen. Klaus Schwab, der geschäftsführende Vorsitzende, sieht das von ihm 1971 gegründete Forum als einen Ort der Verständigung.
Dialog, um gegenseitiges Verständnis zu ermöglichen, ist heute wichtiger als jemals zuvor.
UEF-Präsident Brende klang wie der Betreiber einer Jahrmarktsattraktion, als er von der hochrangigen Besetzung in diesem Jahr schwärmte.
Wir haben 37 Staats- und Regierungschefs aus Europa und Eurasien. Aus dem Nahen Osten sind es 9. Wir haben 6 Präsidenten aus Lateinamerika und 6 oder 7 aus Afrika. Starke Beteiligung gibt es aus Asien. Aus China kommt Vizepräsident Wang.
Alles in allem sind rund 70 Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen der Vereinten Nationen, des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Welthandelsorganisation WTO unter den rund 3000 Teilnehmern. Außerdem 300 Minister, 1000 Unternehmenschefs, zahlreiche Wissenschaftler sowie Repräsentanten von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen. Und was machen die alle in den Schweizer Bergen? Nichts weniger als den Zustand der Welt verbessern. Schließlich ist das die offizielle Mission des Forums. In den Worten von WEF-Präsident Brende:
Unsere Herausforderung ist es, mit all den Regierenden, den Vertretern internationaler Organisationen, der Geschäftswelt und der Zivilgesellschaft nach Lösungen zu suchen für die drängendsten Probleme der Welt.
Allerdings werden in Davos keine internationalen Abkommen unterzeichnet. Und Donald Trump, der Mann also, der wie kein Zweiter die bisherige Ordnung der Dinge in Frage stellt, wird nicht dabei sein. Mit Verweis auf den ungelösten Haushaltsstreit mit dem US-Kongress hatte er seine Teilnahme und die sämtlicher US-Minister abgesagt. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bleibt zu Hause. Offiziell wegen seines vollen Terminkalenders, inoffiziell, weil die Teilnahme am Elitentreffen wohl seiner Glaubwürdigkeit im gerade begonnenen Dialog mit den Bürgern schaden könnte. Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa sagte wegen der Krise in seiner Heimat ebenfalls kurzfristig ab. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt dagegen, ebenso wie ihre Nachfolgerin als CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn. Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro wird in Davos seine erste Rede vor internationalem Publikum halten. Für das Davoser Forum ist das Fehlen von Donald Trump unter PR-Gesichtspunkten sicher ein Verlust. Vor einem Jahr bestimmte Trumps Anwesenheit die Schlagzeilen, auch wenn er zur Diskussion globaler Probleme nichts beizutragen hatte. Stattdessen appellierte Trump an die anwesenden Unternehmer, in seinem Land zu investieren. Das machen in Davos viele Regierungschefs so, doch nur die wenigsten wagen es, sich so auf Eigenwerbung zu beschränken wie Trump. Thematisch widmet sich das Forum in diesem Jahr den Auswirkungen von Globalisierung und industrieller Digitalisierung. Unter der sperrigen Überschrift Globalisierung 4.0 auf der Suche nach einer globalen Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution soll der Blick in die Zukunft gewagt werden. Der Welt mangele es an Visionen, findet WEF-Gründer Schwab, und das Forum könne hier helfen, auch wenn er sich bewusst sei, dass Vorschläge von Eliten von vielen Bürgern zunehmend skeptisch gesehen werden.
Eliten gelten nicht als vertrauenswürdig, wenn ihr Blick nur auf die nächsten Wahlen oder den nächsten Quartalsbericht ausgerichtet ist. In Davos verfolgen wir dagegen bewusst einen langfristigen Ansatz. Wir orientieren uns an den Chancen. Wir wollen gestalten.
Doch auch an Schwab geht die Kritik an Eliten nicht spurlos vorüber, und so bemühte er sich um Abgrenzung. Zwar sei die Globalisierung eine Tatsache und habe auch viele Gewinner hervorgebracht, aber er und das Forum seien nie Anhänger der Ideologie gewesen, alles den freien Kräften des Marktes zu unterwerfen. Er selbst habe schon 1996 davor gewarnt, die Globalisierung sei in ihrer jetzigen Form nicht nachhaltig, sagte Schwab.
Wenn wir jetzt über die Globalisierung 4.0 sprechen, dann muss sie inklusiver und nachhaltiger sein. Und sie muss auf mehr moralischen Prinzipien beruhen. Wir brauchen eine Moralisierung, eine Remoralisierung der Globalisierung.
Bei seinem selbstgesteckten Ziel, zumindest die Zahl der weiblichen Teilnehmer deutlich zu erhöhen, kommt das Wirtschaftsforum nur schleppend voran. Die Frauenquote liegt in diesem Jahr bei niedrigen 22%, nach 21% im Vorjahr.
Aus Davos war das ein Bericht von Andreas Becker. Immer mehr Superreiche, immer mehr Armut und soziale Ungleichheit weltweit. Mit diesem Eindruck sorgt die Nichtregierungsorganisation Oxfam Jahr für Jahr pünktlich zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums für Schlagzeilen. Aber zu Recht? Immer mehr Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler haben da ihre Zweifel. Einer von ihnen ist Andreas Peichel, den ich heute in seinem Büro im Münchner IFO-Institut erreicht habe. Professor Peichel, jedes Jahr wie ein Ritual legt die NGO Oxfam beängstigende Zahlen vor über die Armutsschere, die immer weiter auseinanderklafft weltweit. Es gibt immer wieder Kritiker, die diese Daten anzweifeln. Dazu gehören auch Sie. Warum?
Das hat unterschiedliche Gründe. Zunächst mal gilt festzuhalten, dass der Oxfam-Bericht auf verschiedenen Datenquellen beruht, verschiedene Studien nutzt, und manche der Studien oder manche der Datenquellen sind halt sehr alt, und es gibt auch für viele Länder gibt es keine guten Daten, und man muss dann sehr viele Annahmen treffen und so versuchen, ein Bild über die gesamte Welt zu bekommen. Das ist natürlich zunächst mal ein sehr, sehr anspruchsvolles Projekt, und grundsätzlich ist es sehr gut, dass es diese Reports gibt, aber es gibt das auch von der Weltbank und von anderen Institutionen, die diese Daten originär erheben. Und Oxfam in dem Bericht kommt in der Regel zu etwas anderen Schlussfolgerungen als zum Beispiel die Weltbank. Und wenn man genauer hinschaut, liegt das daran, dass Oxfam sich teilweise die Daten sehr selektiv aus unterschiedlichen Quellen zusammensucht, um so die Geschichte letztlich erzählen zu können, die sie anscheinend erzählen wollen.
Das heißt, das Narrativ, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Dabei sehen wir doch auch in vielen Schwellenländern oder Entwicklungsländern, dass es immer weniger Armut dort gibt, dass auch die Millenniumsziele vorankommen. Ist das aus Ihrer Sicht her, liegt das am Datenmaterial, oder ist das auch ein Ansatz, den Oxfam verfolgt?
Ja, also man sieht in der Tat, dass wenn man jetzt den Zahlen von der Weltbank, wenn man die sich anschaut, dann dass die globale Armut, die absolute Armut weltweit gesehen sehr stark zurückgeht. Natürlich ist es so, dass wir haben sehr große Fortschritte erzielt, und das heißt natürlich, dass jetzt die Rückgangsraten nicht mehr so hoch sind wie am Anfang, als man angefangen hat, das zu bekämpfen. Aber insgesamt sieht man diese Fortschritte, und das bei Oxfam liest es sich aber so, als ob das eben dieser Rückgang der Rückgangsraten der Armut, dass das jetzt ein großes Problem wäre. Aber das ist kein großes Problem, sondern eigentlich ein Zeichen des Erfolgs, dass wir eben die Armut schon so weit reduzieren konnten. Und jeder weiß, wenn man irgendetwas erreichen will, die letzten 10% sind immer die schwierigsten. Und deshalb ist es verwunderlich, dass es nicht mehr der Rückgang der Armut nicht mehr so stark ist, als wir noch 50% der Bevölkerung oder 40% in absoluter Armut hatten.
Die Definition, wer arm ist, ist außerdem auch Kritik kritikwürdig. Viele Experten haben auch bemängelt, dass zum Beispiel US-Studenten oder Absolventen von Top-Universitäten wie Harvard zum Beispiel mit einem großen Studiendarlehen, das sie aufnehmen mussten, als arm gelten und auch da als arm in dieser Studie von Oxfam auftauchen. Und andere vielleicht, die als Rikscha-Unternehmen in den Straßen von Dakar, der Hauptstadt von Bangladesch, unterwegs sind, als gar nicht arm gelten. Ist das so? Teilen Sie diese Kritik?
Das kann man kritisieren. Das wäre nicht mein Hauptkritikpunkt. Es kommt immer darauf an, ob man eine Lebenszyklusbetrachtung macht oder eben eine Betrachtung im Querschnitt. Die Oxfam-Studie ist eine Betrachtung im Querschnitt, die jedes Jahr aktualisiert wird. Das ist nun mal so, dass wenn jetzt jemand sehr hohe Schulden hat, dann gehört er eben zunächst mal zu denjenigen, die vom Vermögen her zumindest arm sind. Das ist auch bei dem Oxfam-Bericht geht manches so ein bisschen durcheinander. Es wird mal Vermögen, mal an Einkommen gedacht, aber hauptsächlich an Vermögen. Und jetzt der Harvard-Absolvent, der hohe Schulden hat, aber schon ein entsprechendes Einkommen erzielt, ist aus meiner Sicht sicherlich nicht arm. Und deswegen ist es eigentlich wichtiger, dass man das Ganze mehrdimensional betrachtet und nicht nur Einkommen oder Vermögen, sondern auch Einkommen und aber auch Konsummöglichkeiten und insgesamt Lebensstandards, Lebenserwartung, Gesundheit und so weiter berücksichtigt. Und wir sehen, dass in all diesen Dimensionen es eigentlich sehr große Fortschritte in den letzten Jahren gegeben hat. Und deswegen ist so ein bisschen immer die Aussage, es wird alles schlimmer, was letztlich aus dem Oxfam-Bericht und auch aus der Pressemitteilung dazu von Oxfam entsprechend so kommuniziert wird, das kann ich so nicht teilen.
Was ist denn Ihre Hauptkritik und was wäre Ihr Hauptvorschlag, so etwas ausbalancierter zu thematisieren und zu untersuchen?
Also zunächst mal, ich finde es grundsätzlich gut, dass das Thema der Ungleichheit thematisiert wird. Und es gibt sicherlich auch Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Das will ich gar nicht alles verharmlosen. Deswegen ist es wichtig, aber es ist wichtig, dass man das auch wirklich objektiv und mit den Daten in die Daten schaut. Und es ist in der Tat vieles, was besser geworden ist. Also wenn man sich Gesundheit, Lebenserwartung anschaut, Bildung, das ist alles weltweit gesehen deutlich besser geworden. Auch absolute Armut weltweit geht stark zurück. Aber es gibt natürlich Problemregionen. Dazu gehört Zentralafrika, mit jetzt auch der Nahe Osten, mit den Konflikten in Syrien und Jemen. Machen wir keine Fortschritte, sondern eher Rückschritte. Und das ist auch wichtig, dass das thematisiert wird und entsprechend dort auch den Menschen geholfen werden kann. Und es stimmt auch, dass was Oxfam von den bei den letztlich die Politikforderungen von Oxfam kann ich auch zum großen Teil unterschreiben, nämlich dass wir mehr für Bildung tun müssen, auch für Entwicklungshilfe und insbesondere auch Besteuerung von multinationalen Konzernen, Steuerschlupflöcher schließen. Dem kann ich mich überall anschließen, aber nicht, weil alles immer schlimmer wird, sondern weil wir einfach auch für eine gerechte Gesellschaft dafür sorgen müssen, dass jeder seinen fairen Anteil an Steuern zahlt.
Das sagt Andreas Peichel vom Münchner IFO-Institut. Eines der Themen in Davos dürfte auch der Handelsstreit zwischen den USA und China sein, der nun schon fast seit einem Jahr schwelt. Angefangen hatte er mit der Verhängung von US-Strafzöllen auf importierte Waschmaschinen und Solarmodule aus China im Februar 2018. Mittlerweile ist eine ganze Reihe von Straf- und Vergeltungszöllen dazugekommen, unter anderem auf Stahl und Aluminium, auf Autos oder Sojabohnen im Wert von jeweils 50 Milliarden Dollar. Bei ihrem Treffen auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires hatten US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping dann eine Waffenruhe von 90 Tagen vereinbart, um bis März eine Lösung am Verhandlungstisch zu erreichen. Arthur Landwehr fasst den aktuellen Stand der Gespräche zusammen.
Es scheint voranzugehen. Die letzte amerikanisch-chinesische Verhandlungsrunde wirkte optimistisch. Da war noch die zweite Reihe am Werk. Ende Januar aber geht es hochrangiger weiter. Vizepremier Liu He kommt nach Washington, trifft Finanzminister und Handelsbeauftragten. China hat bereits zugesagt, mehr Importe aus den USA zu genehmigen. Soja wird ebenfalls wieder nach China transportiert. Die Strafzölle in beide Richtungen aber bleiben erst einmal. Es läuft so gut, wie es laufen könnte, sagte Donald Trump vergangene Woche. Wenn wir einen Deal hinbekommen, dann sind die Zölle weg. Wenn nicht, dann nicht. Beide Länder bekommen die Folge des Handelsstreits deutlich zu spüren. Chinas Wachstum geht zurück, mit einem Welleneffekt in den USA. Zur Erinnerung, über den Jahreswechsel brach die New Yorker Börse ein, weil Apples China-Geschäft unter dem Handelsstreit leidet, weil die chinesische Wirtschaft leidet. Apple-Chef Tim Cook.
And what I believe to be the case is the trade tensions between the United States and China put additional pressure on their economy.
Ich glaube, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China zusätzlichen Druck auf die Wirtschaft ausübt. Auch wenn weiter gepokert wird um Kontrollen und Zeitpläne für den Abbau des Handelsdefizits, haben beide Seiten ein Interesse daran, zu einem Ergebnis zu kommen. Denn der Druck von Seiten der Industrie wächst. Denn da ist die Sorge, Opfer politischer Ziele zu werden, die ökonomische Regeln außer Acht lassen. Das weiß auch Kevin Hassett, der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Beratergremiums des Weißen Hauses. Es ist nicht nur Apple. Es gibt eine ganze Menge US-Unternehmen, die großen Umsatz in China machen. Ich glaube, sie werden ihre Gewinne herabgestuft sehen im nächsten Jahr, bis wir ein Abkommen mit China gefunden haben. Druck kommt auch von den Farmern und Ranchern in den USA. Ihnen reicht es nicht, dass sie Entschädigungen bekommen können, wenn Fleisch oder Getreide wegen des Handelsstreits nicht nach China verkauft werden kann. Für sie ist Handel etwas Langfristiges, etwas, das auf verlässlichen Beziehungen beruht, und das sehen sie bedroht, so der Agrarökonom Chad Hart.
Jeder Handelskonflikt sorgt für eine Neuordnung der Handelswege. Meistens kehren diese Handelsströme niemals wieder in die gewohnten Bahnen zurück. Man wird feststellen, dass einige Marktteilnehmer schlichtweg rausgekegelt wurden. Und genau das geschieht hier.
Dass die USA in diesem Jahr nicht beim Weltwirtschaftsforum in Davos vertreten sind, hat die Chance genommen, informell ein paar Dinge zu besprechen und zu klären. Zudem hätte Donald Trump die Position der USA weiter verdeutlichen können. Dies können jetzt dort nur die Chinesen. Aber den erbitterten innenpolitischen Machtkampf um den Haushalt und die Einwanderungspolitik durchzustehen, hat für Donald Trump im Augenblick höhere Priorität.
Und mit dem Bericht von Arthur Landwehr aus Washington geht dieser Podcast zu Ende. Lena Hille in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.